Ja, was ist das eigentlich? Weihnachtsfolge, letzte Folge aus diesem Jahr. Wir nehmen dieses Jahr auf, senden aber nächstes Jahr egal mit dem Christoph.
Und der Miriam.
Sehr schön.
Nennen wir es doch gleich Silvesterfolge oder Neujahrsfolge oder...
Ja, aber wir senden sie ja nicht an Silvester oder sollen wir sie zu Silvester senden? Ja. Das können wir natürlich machen. Machen wir das. So.
Problem geklärt. Wir sind mal pragmatisch.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich gebe ja zu, ich bin ja heute überhaupt nicht vorbereitet, weil ich habe nämlich Puzzles bekommen zu Weihnachten und war abgelenkt mit Puzzeln. Ich weiß gar nicht, wie man das anders nennen soll. Aber egal, ich habe trotzdem News. Sehr lustige. Wir beginnen kriegerisch.
Oh.
In Bonn steigt die Halsbandsittichpopulation und wie sich jeder denken kann, ist es keine heimische Population von Vögeln, aber sie wird heimisch in Bonn und mobst die Walnüsse. Mhm. Bester Schutz der Walnüsse sind Netze über den Bäumen. Den Artikel dazu verlinke ich natürlich in den Shownotes wie immer. Wobei ich jetzt Halsbandsittiche, finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Die nächste News, da geht es auch um eine Invasion, die finde ich viel spektakulärer. Da wandern wir nämlich von Bonn nach Bern und da sind die Buchfinken invasiert. Gute Frage, was ist das Verb zur Invasion? Egal. Hunderttausende treffen sich dort in großen Schwärmen. Es gibt auch ein Video im Link dazu, wo man sich das angucken kann und sitzen da auf den Schlafbäumen. Das finde ich ein wahnsinnig spektakuläres Video und Feeling. Wäre ich gerne da gewesen. Aber dank Corona können wir nicht reisen, kann sich es also keiner anschauen. Und die, nicht wie die Halsbandsittiche auf die Walnüsse, sondern die gehen auf die Buchennüsschen. Buchennüsschen finde ich übrigens auch ein hübsches Wort. Weiß nicht, wie es dir geht, Christoph.
Sind das nicht Bucheckern?
Ja, natürlich sind es Bucheckern, aber Buchennüsschen finde ich...
Ist das der schweizerische Begriff dafür oder was?
Wahrscheinlich. Wobei Bucheckern, hätte ich auch eher in den süddeutschen Sprachraum.
Ja,
schade, dass wir keine Linguistiker sind.
Na doch,
wir haben die falschen Freunde.
Wir mehren auch mit Sprachen rum.
Apropos Sprache, was für eine Überleitung. Das Max-Planck-Institut, die Wissenschaft, hat eine globale Studie über die Frequenz von Vogelgesang gemacht. Weil nämlich die Frequenz, in der Vögel singen, eigentlich von der Größe des Vogels abhängt. Aber nicht nur. Es hängt auch von seinem Lebensraum ab und von anderen Sachen. Und man hat festgestellt, also nicht man, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Vögel, bei denen das Männchen größer ist als das Weibchen, in einer niedrigeren Frequenz singen, weil sie damit wohl einen Sexualpartnervorteil haben oder sowas. Ich verlinke natürlich diesen Artikel und die Studie und dann kann man sich das selber durchlesen. Ich fand es interessant. Und dann wieder mal Forschung. Ich liebe Forschung. Huch. In Baden-Württemberg gibt es jetzt ein Waldschnepfenprojekt. Waldschnepfen sind ja Vögel, die der normale Mensch eher selten sieht. Die Waldschnepfe an sich wohnt sehr gerne im lichten Wald mit vielen Büschen und ist dämmerungsaktiv. Das ist so ein brauner Vogel, der sieht eigentlich aus wie so eine Bekassine. Also es hat einen sehr langen Schnabel und sieht immer ein bisschen vorne überkippend aus. Und ich treffe die halt beim Gassi, weil ich halt so früh unterwegs bin. Ich bin halt in der Dämmerung unterwegs und dann sehe ich die immer. Und die sind ja, ich persönlich glaube, dass die einfach einen Heidenspaß haben, meine Hunde zu ärgern, weil die warten immer wirklich bis zum letzten Moment und dann fliegen sie weg. Und dann hörst du sie fast, ne, 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 ne. Man sieht sie allerdings nicht. Also ich gehe teilweise so früh, da blinkt halt was. Also was heißt, da blinkt was, da leuchtet was. Das kann aber auch der Raureif sein auf irgendeiner Beere, die noch da hängt. Und es ist aber oft ist es dann eben so ein Waldschnepfenauge. Inzwischen kann ich sie erkennen an der Reflexion meiner Stirnlampe.
Oh.
Das ist auch geil. Was für eine Kernkompetenz. Auf jeden Fall sind Waldschnepfen, zählen zu jagbarem Wild in Deutschland und Baden-Württemberg hat auch eine Jagdzeit für die. Und deswegen gibt es jetzt dieses Projekt. Man möchte eine Zählung veranstalten, weil man befürchtet, dass der Waldschnepfe an den Kragen geht, wenn man das einfach zulässt, dass die da gejagt werden. Und weil wir gerade bei Jagen sind, da weiß ich jetzt von der nächsten Nachricht, weiß ich nicht, was ich halten soll. Da bin ich noch sehr unentschlossen. In Kärnten hat man die Jagdzeit oder hat man die Schonzeit für Rabenvögel verkürzt oder die Jagdzeit verlängert. Das kann man jetzt formulieren, wie man will. Auf jeden Fall dürfen jetzt pro Jahr in Kärnten 5.627 Aaskrähen. Nein, ich weiß nicht, warum 27. 2.430 Eichelhäher und 1.214 Elstern geschossen werden, weil sie angeblich Ernteschäden produzieren.
Die darf man schießen jetzt? Okay.
Naja, schießen darfst du die schon. Also du darfst einen Eichelhäher, darfst du in Bayern jagen.
Mhm.
Elstern auch und Krähen sowieso, halt nur zu bestimmten Zeiten. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, das ist auch jetzt nicht... Also in der Entenjagd, Enten sind ja nicht besonders schlau. Gott, das klingt jetzt wieder furchtbar. Ich kriege den Satz irgendwie nicht nett formuliert. Aber um Krähen zu schießen, musst du dich echt anstrengen. Also das ist nicht, dass du dich da hinsetzt und eine Krähe schießt. Ne? Da musst du so im Volltarn aus Outfit sein. Also als wir auf Krähenjagd waren, da hatte sogar der Hund ein Ganzkörpertarnnetz an.
Oh.
Ja, ja, das sind nicht umsonst schlaue Viecher. Ne?
Also wir haben jetzt... Ein böser Witz, dann müsstest du dir ja jetzt einen ordentlichen Hut aufsetzen bei deiner Haarfarbe.
Ja, müsste ich. Aber musst du sowieso. Mit Tarnnetz. Das Gesicht darfst du auch nicht zeigen.
Okay.
Ich sag ja, Ganzkörper-Tarn-Outfit. Mhm. Also, du kannst den Menschen kannst du da viel einfacher täuschen als die Krähen.
Mhm. Ja, sie sind ja nicht dumm.
Nee, sind sie wirklich nicht. Von Baden-Württemberg gehen wir jetzt aber, oder Kärnten, gehen wir jetzt nach Sachsen. Was gibt es in Sachsen? In Sachsen gibt es die Talsperre Pöhl. Die ist nordöstlich vom Plauen. Und dort gibt es wohl ornithologische Vogelzählungen. Und man hat dieses Jahr die Blässralle, also das Blässhühn, das Duckanderl, schmerzlich vermisst. Aus Gründen, die noch unklar sind, ist sie da nicht mehr. Also das Blässhuhn in der Talsperre. Mhm. Dafür sind aber da andere spannende Tiere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, Achtung, jetzt kommt wieder hier mein Halbwissen über Geografie in Deutschland. Ich weiß nicht, wie weit du da weg bist.
Das ist noch ein Stück. Plauen ist ein ganzes Stück.
Ah, okay.
200 Kilometer bestimmt.
Ja, okay, doch soweit. Gut, weil... Da kann man nämlich wahnsinnig spannende Viecher sehen. Also zum Beispiel einen Ohrentaucher, einen Prachttaucher, Stern- oder Eistaucher. Also diese ganzen Taucher scheinen da Station zu machen. Mhm. Du würdest dich auch, Achtung gehässig, sowieso ganz gut dort einpassen, weil der durchschnittliche Ornithologe, der an der Talsperre Pöhl an diesen Vogelzählungen teilnimmt, weiß und männlich ist. Du würdest allerdings den Altersdurchschnitt wohl senken.
Okay.
Die haben dort Nachwuchsprobleme.
Aber ich glaube, das ist doch bestimmt generell so, oder?
Mit Sicherheit. Deswegen mache ich jetzt hier auch gleich nochmal Werbung für den NABU und LBV Stunde der Wintervögel. Vogelzählung am 1. Januarwochenende. Da kann man ja mal gucken, ob man das toll findet, eine Stunde lang Vögel zu zählen. Und so Corona, die Impfung und anderes will, kann man ja dann vielleicht nächstes Jahr einen Ausflug an die Talsperre Pöhl machen und diese spannenden Taucher zählen, anstatt der Gartenvögel. So. Dann kommt der obligatorische Klimawandel-News-Artikel. Durch den Klimawandel hat man nämlich festgestellt, dass es sehr viele Tiere gibt, die immer weiter nördlicher brüten. Den Seidenreiher und den Bienenfresser zum Beispiel, die haben es früher gar nicht so regelmäßig nach Europa geschafft. Inzwischen sind sie hier regelmäßig. Gibt auch andere Vogelarten, die weiter nördlich neue Brutgebiete erschließen. Es gibt natürlich aber auch Klimawandelverlierer. Und das habe ich jetzt nur deswegen mitgenommen, weil ja da der Christoph später noch was dazu sagt. Die Schwarzkopfmöwe, die ist nämlich so ein Klimawandelverlierer.
Sag ich da was dazu?
War die nicht auf deiner Liste?
Ja, auf meiner Liste, ja, aber... Zum Thema Klimawandel habe ich was anderes. Die Schwarzkopfmöwe. Habe ich da was zum Klimawandel?
Das weiß ich nicht, aber du sagst ja was zur Schwarzkopfmöwe.
Ja, zu der sage ich was.
Ja, also, passt doch.
Ach so.
Sehr gut.
Okay. Dann sind wir wieder zusammen.
Dann habe ich eine Buchempfehlung, wie immer, von Tom Kraus und Elke Heidenreich. Ich gehe davon aus, er hat die Fotos gemacht, sie die Texte geschrieben. Avesvögel Charakterköpfe. Ist halt eine andere Art des Vogelbuches. Also es wird halt sicherlich sehr menschlich gefärbt beschrieben, wie diese Vögel so sind. Aber ich fand, das hat sich ganz gut gelesen. Kann man ja reingucken. Und wie gesagt, ne, Österreich geht in den dritten Lockdown. Kanada geht, glaube ich, in den dritten Lockdown. Zeit für Bücher. Und dann die ultimativ beste Meldung. Also ich habe mich ja totgelacht. Und bevor jetzt jemand schreit, das hat ja gar nichts mit Vögeln zu tun. Doch, es hat was mit Vögeln zu tun. Abwarten. In Pompeji. Pompeji ist ja
das hab ich auch gesehen.
In Schutt und Asche begraben worden, hat man einen Schnellimbiss ausgebuddelt.
Das fand ich cool.
Ja, und zwar gab es da nicht nur ein Huhn als Mahlornament auf diesem Schnellimbiss. Nein, es gab wohl auch so Gerichte wie Hahn am Stock zum Mitnehmen und solche Sachen. Und irgendwo hatte ich gelesen, es gab da sogar irgendwelche frühzeitlichen Graffiti-Sachen, wo ich dann gleich kichern musste. Also so nix mit früher war alles besser. Die haben sich damals schon das Fastfood reingepfiffen und dumme Sprüche an irgendwelche Toilettenwände geknallt.
Den Boiler gibt es schon sehr lange.
Jupp. Und jetzt mache ich das ganz flott und zackig, dass ich an den, nein, ich übergebe noch nicht an den Christoph. Wir hatten uns letztes Mal überlegt, dass wir die armen Loservögel am Ende der 307 vogellangen Liste der Wahl des Vogel des Jahres 2021 vornehmen, um denen einfach eine bessere Marketing-Possibility zu geben. Ja, das ist blöd, wenn man sich den Satz nicht überlegt, bevor er rauskommt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es bei manchen dieser Vögeln echt schwer war, irgendwas Sinnvolles zu finden. Und dann, ich habe halt gepuzzelt, ne? Ich gebe es zu. Und deswegen darf jetzt der Christoph anfangen mit Platz 307 der Liste Wahl des Vogels 2021. Christoph, bitte.
Genau, ich fange mit dem Sumpfläufer an. Und ich muss dir, Miriam, völlig recht geben. Also bei den fünf Vögeln, die ich mir jetzt ausgesucht habe oder die ich jetzt auf meiner Liste habe für heute, es ist schon sehr, sehr schwierig, da irgendwie Informationen dazu zu finden. Also ich sag mal so, beim Sumpfläufer ist es jetzt so, das ist sehr oft in den Artikeln das Wort wahrscheinlich und nicht bekannt und muss untersucht werden, irgendwie drinne vorkommt. Also ja, man weiß, wie der aussieht, man weiß, dass es ihn gibt. Das ist ein kleiner Wattvogel. Ich glaube, das
ein kleiner Wattvogel, das klingt ja auch knuffig.
Genau, gehört zu der Ordnung der Regenpfeiferartigen und dort zu den Schnepfenvögeln. Aber so, jetzt kommen so die obligatorischen Angaben halt dazu, aber so richtig viel und spannende Dinge ist halt doch auch schwierig zu finden. Na gut, fangen wir mal an. Also eigentlich, Miriam, müsstest du den ein bisschen kennen, glaube ich, schon vielleicht schon mal gesehen haben, weil so nach meiner Recherche ist der so in Fennoskandinavien, kommt der vor und in Sibirien. In besonders nassen und schlammigen Stellen wie Strangmooren, Seggenmooren und Gebirgshochmooren, wo er dort sich quasi aufhält, der Sumpfläufer. Also es ist jetzt weniger in Deutschland, dass er dort vorkommt, sondern halt mehr da oben im Norden. Kennst du den Vogel?
Ja, kenne ich den Vogel.
Hast du schon mal gesehen?
Nicht bewusst. Es kann jetzt durchaus sein, dass ich den mal irgendwo gesehen habe, aber nicht bewusst. Hm. Was mich allerdings, das hat mich tatsächlich irritiert, weil du das jetzt auch gesagt hast, ich dachte, dieses Vogel des Jahres, da geht es auch um Vögel, die sich tatsächlich in Deutschland aufhalten.
Ja, ich glaube, warte mal, der wandert so ein bisschen nach Deutschland dann, wo er dann halt vorkommt. Gib dem Vogel mal noch ein paar Minuten, dann kommen wir da nochmal drauf. Gib ihm mal noch ein paar Minuten. Da ich jetzt fünf Vögel habe, habe ich leider meinen ganzen Vortrag nicht im Kopf. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was jetzt hier gerade noch so kommt. Deswegen, genau, also da habe ich.
Also ihr seht, liebe Hörer, oder ihr hört, liebe Hörer, der Christoph ist von dem Vortrag genauso überrascht wie unser eins. Es ist exciting.
Ja, ich habe das aber gestern Abend schon gemacht. Also ich habe mich gestern Abend schon darauf vorbereitet, bei einer halben Flasche Rotwein. Also ich habe eine andere Ausrede statt dem Puzzeln. Okay.
Ja dann, hopp, hopp.
Hopp, hopp, ja genau. Also sie leben in sehr kleinen Habitaten Sie sind nur, sie brauchen maximal ein bis zwei Hektar, wo sie sich aufhalten. In den Winterquartieren kommen sie meist an Küsten vor oder an Strommündungen, Lagunen und seichten Buchten. Und er hat nur eine sehr geringe Populationsdichte. Der europäische gesamte Brutbestand wird zwischen 9.200 und 22.000 Brutpaare geschätzt. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ist aber trotzdem nicht vom Aussterben irgendwie bedroht. Das ist halt in dem Sinne seine Population halt. Mhm. Zum Beispiel haben wir, also in Finnland kommen die meisten vor mit 5.000 bis 15.000 Brutpaare, in Schweden 3.000 bis 4.500 Brutpaare und in Norwegen 1.000 bis 15.000 Brutpaare. Also das ist sehr, sehr wenige eigentlich. Mhm. Er überwintert vorwiegend in subtropischen und tropischen Küsten, also er fliegt auch mal über Deutschland hinweg quasi mit seinen 16 bis 17 Zentimeter Körperlänge. Und von dieser Körperlänge sind sogar 3 Zentimeter Schnabel davon. Also ich sag mal, in Relation gesehen oder ins Verhältnis gesetzt, doch glaube ich ganz schön viel Schnabel für die Körpergröße.
Schön viel Schnabel für die Körpergröße, sehr hübsch.
Naja, wie sagt man das sonst?
Ich finde es völlig okay, das war keine Kritik.
Ja, die Flügelspannweite sind so 36 bis 40 Zentimeter und hat so 30 bis 45 Gramm. Er ist dunkel gefiedert mit weißen bis rahmfarbenen Federsäumen. Jetzt sind wir wieder Rahmfarben. Was ist denn Rahmfarben? Ist wahrscheinlich irgendwie so ein Braun. Ne?
Das klingt immer so. Rahmfarbe ist doch wie Rahm ist Sahne.
Ich hätte jetzt irgendwie, ja. Mit weißen bis Rahmenfarben. Also okay, wirst recht haben. Wird ein Weiß irgendwie, oh Gott, Farbenlehrer mit Christoph. Also ich habe jetzt an Rahmsoße gedacht, deswegen Scheiße. Alter. Oh Gott, hat mir das gehört, wie ich mir an den Kopf gefasst habe? Egal.
Nee, ich habe es gehört. Ich sehe dann beim Bearbeiten, ob es auf der Aufnahme drauf ist oder nicht.
Ich habe jetzt bestimmt eine rote Stirn so vom Dranklatschen. Naja, egal, sieht man nicht. Man hat es gehört. Okay. Er singt ein bisschen melodisch, einen schwingenden Triller mit leicht knarrendem Unterton. Also das charakteristische Merkmal ist der mittellange, dunkelbraune Schnabel, der bis auf die Schnabelspitze sehr weich und biegsam ist. Die Spitze kann leicht geknickt wirken und ist so ein bisschen, also nach unten so quasi. Mhm. Genau, nach unten gebogen. So, das Besondere daran ist, an dem Vogel, dass der Herbstzug, also hier muss man wirklich schon von Herbst und nicht Winterzug reden, der beginnt nämlich schon im Juli bis Ende August. Oder ist okay. Ende August schon abgeschlossen, so. Er ist ein Langstreckenzieher und zieht über das Schwarze Meer hinweg und landet dann in den Überwinterungsgebieten am Roten Meer oder in Eritrea, Sudan oder am Golf von Aden. Das sind so seine Überwinterungsgebiete. Es gibt auch Überwinterungsgebiete in Indien und Sri Lanka. Also er ist da schon ganz schön weit unterwegs. Wenn man ihn so ein bisschen auf diesem Zug beobachten will, gibt es ein bedeutendes Rastgebiet, nämlich Süwasch am Asowschen Meer.
Okay.
Ja, gehört habe ich das schon mal, aber ich müsste jetzt, also dieses Meer, aber ich müsste jetzt suchen, wo das ist. Also ich wüsste jetzt nicht sofort, wo ich suchen müsste. Mhm. Genau, und der Rückzug, also nee, der Heimzug, nicht der Rückzug, ist was anderes. Der Heimzug ist dann, beginnt zögerlich im April und erreicht im Mai seinen Höhepunkt. Also er ist wirklich nicht, er ist irgendwie so 8 Wochen nur zum 8 bis 10 Wochen nur in seinem Brutgebiet quasi. Und weil es weil das nur so kurz ist, fängt er auch sehr schnell an mit Brüten. Mhm. Genau. Und es kommt aber auch vor, dass sie gar nicht zurückziehen. Das sind nämlich die noch nicht geschlechtsreifen Tiere, die nicht überwintern, sondern übersommern hier quasi in den Überwinterungsgebieten. Klingt komisch, oder?
Nee.
übersommern, ja, es ist der Sommer, sie übersommern.
Die bleiben halt in den Brutgebieten.
Nee, nicht im Brutgebiet, im Winterquartier bleiben die.
Im Winterquartier, ja, okay.
Warte mal, deswegen überlege ich gerade.
Jetzt hast du mich verwirrt.
Sie ziehen im Winter weg ins Überwinterungsgebiet und übersommern im Überwinterungsgebiet, weil sie im Sommer nicht zurückfliegen. So, jetzt ist richtig. Stimmt, übersommern.
Aha.
Verstanden?
Ja. Habe ich jetzt einfach gesagt.
Ja, genau. Das klang jetzt nicht so wie... Na gut, ja. So, ich hatte ja schon erwähnt, dass es so ein bisschen schwierig ist, über den Vogel noch weitere Details zu finden. Deswegen ist über die Balz- und Paarbildung sehr, sehr wenig bekannt. Balz sind halt auch nur so sehr wenig Individuen. Und es ist halt jetzt nicht so im Fokus des Ganzen, was man da halt weiß. Also ja, man weiß halt, dass sie halt eine Woche nach der Ankunft im Brutgebiet sofort loslegen mit der Eierablage und dass die Nester sich an unzugänglichen nassen Plätzen an Seen oder am Wasser halt befinden. Mhm. Und dass das Männchen 2 bis 3 Nistmulden quasi baut, von denen das Weibchen sich eine aussucht und dann die Eier reinlegt. Die Eier sind halt 4, manchmal aber auch nur 3. Und das war es dazu auch schon. Also mehr Details zum Brut und zum Brutverhalten ist schon sehr schwierig zu finden. Mhm. Man kann noch ein bisschen was sagen zur Nahrung. Die ist überwiegend tierische Nahrung, seltener Pflanzensamen. Man hat das auch nicht wirklich durch Beobachtung, sondern durch Mageninhalte quasi rausgefunden, was sie so fressen. Das sind halt Schnecken, Wasserkäfer, Zweiflügler, insbesondere der ihren Larven, aber auch Insekten, Kleinkrebse und Muscheln.
Mhm.
Das ist quasi, was man dazu so findet. Also man merkt schon, ja, also es ist jetzt nicht sehr weit bekannt und deswegen wahrscheinlich halt auch, ich glaube, mit 6 Stimmen war das der letzte Platz. Genau, der Sumpfläufer. Genau. Miriam, und dann würde ich jetzt erstmal zu dir übergeben für den Platz 306.
Eben. Mit 6 Stimmen.
Mit 6 Stimmen.
Der Spornpieper. Ist mir nicht klar, warum. Der Spornpieper ist nämlich ein cooler Vogel. Erstens mal ist es der größte in Mitteleuropa vorkommende Pieper. So fängt es mal an. Sagenhafte 17 bis 20 Zentimeter Körperlänge. Extrem langbeinig und langzähig. Ich nenne ihn das Erdmännchen unter den Vögeln. Alle Bilder, die ich gesehen habe und alle Videos, die ich gesehen habe, das ist wie diese Erdmännchen. Der ist unten, also Bauch und Brust ist der weiß bis cremeweiß und oben ist er braun. Also das ist an sich ist das ein sehr unauffälliger Vogel, macht aber auch Sinn, weil das ein Steppenbewohner ist. Der kommt aus Ostasien und überwintert eigentlich im Süden Asiens. Aber, jetzt kommt das große Aber, in regelmäßiger naja, Abständen macht er einen sogenannten Westzug. Da ziehen die dann eben nach Mittel- und Westeuropa, an diese Küsten. Ich habe jetzt in der Tat natürlich nicht rausgefunden, warum.
Ist das vielleicht so ein El Niño-Verhalten?
Das kann durchaus sein, aber also wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass es da schon Forschungsergebnisse gibt. Die sind, wenn sie hier in Westeuropa sind, Mitteleuropa, dann sind die da von Mitte bis September bis November. Es gibt übrigens auch keine Schätzungen zum Thema Weltbestand von dieser Vogelart, ne? Also das ist a very mysterious bird.
Mhm.
Wie bei deinem Vögelchen, Brutdauer, Nestlingszeit, don't know. Gelege irgendwas zwischen 4 bis 5 Eiern. Bodenbrüter. Ja, and that's it. Also ungefähr. Was ich dann noch ein bisschen spannender fand, war der englische Name. Der ist nämlich dann ein Richard's Pipit, was ich ja schon wieder sehr viel süßer finde als Spornpieper.
Richard, okay.
Richard's Pipit, das war Charles Richard. Der hat von 1745 bis 1835 gelebt, war der Postdirektor von Lunéville und ein guter Freund von François Levalon. Und der wiederum Den kennt man, wenn man sich für Ornithologie interessiert. Der ist nämlich, oder mir war der dadurch bekannt, dass der kein Freund von dieser Nomenklatur war, die von Carl von Linné kam.
Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Du hast das so schön ausgesprochen.
Welchen Namen?
Diesen französischen von eben.
Ich weiß ja nicht mal, ob der richtig ausgesprochen ist. François Levalon.
Oh.
Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Französisch. Ich habe Latein in der Schule gehabt.
Das kommt aber so sicher rüber.
Ja, das ist aber alles, du musst alles so rüberkommen. Das ist das große Geheimnis. Sicheres, selbstsicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Wie gesagt, das war das dann. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht mit meinem Spornpieper hier.
Du warst von Linné.
Ja. Dieser François, der fand halt diese Nomenklatur nicht toll. Und der hat aber so ein paar Vögel entdeckt. Der hat auch Menschen, wie soll man das sagen, beschrieben. Der war halt einer damals von diesen Forschern. Man würde heute wahrscheinlich, muss man ihn mit sehr viel Abstand sehen, weil er natürlich einem gewissen Rassismus, Sexismus und sonst Kolonialismus anheimgefallen war. Deswegen werde ich mich da jetzt auch gar nicht so reinhängen. Nur, falls es Leute gibt, die das wissen wollen, auch damals haben sich die Leute schon dumm angezickt. Das war auf jeden Fall der Schornpieper. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, das kleine Erdmännchen unter den Vögeln, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und als nächstes kommt ja dann, wer kommt denn als nächstes, Christoph? Das bist du, Platz 305.
Der Rohrschwirl.
Der Rohrschwirl. Ja, dann Attacke.
Attacke. Das ist ein Singvögelchen aus der Familie der Grassänger. Grassänger finde ich auch ein tolles Wort.
Ja.
Nimmt man dann so einen Grashalm zwischen den Zähnen und pfeift da drauf? Oder egal. Komisch. Es ist in Mitteleuropa ein sehr weit verbreiteter, lokal häufiger Brut- und Sommervogel. Er ist nur 14 cm lang und 12 bis 24 Gramm schwer. Der Schwanz ist relativ breit, abgerundet und deutlich gestuft. Das Federkleid ist weitgehend braun und ungemustert. Kommt in Westeuropa bis zum Nordwesten Afrikas und bis zum Ural vor. Er ist ein Langstreckenzieher. Er zieht nachts, das hat man auch schon mal, dass man da ja so ein bisschen unterscheidet.
Mhm.
Die Überwinterungsgebiete sind am Südrand der Sahara, also er muss da drüber. Am Nordrand ist das und dem, ach nee, also die Überwinterungsgebiete sind zwischen Südrand der Sahara und dem Nordrand des geschlossenen Regenwaldes. Also irgendwie so diese Übergangszone da dazwischen.
Mhm.
Der Lebensraum an sich ist ausgedehnte, was eine, nochmal. Er braucht eine ausgedehnte, wasserständige Verlandungszone mit nährstoffreichen Seen oder in nährstoffreichen Seen und Mooren. Er mag dort vor allem altes Röhricht, wo er sich dann draufsetzen kann und seine Liedchen trallern kann. Das ist nämlich seine sogenannte Singwarte, wo er sich dann draufsetzt.
Mhm.
Genau, er ernährt sich von Insekten und Spinnen, die er dort im Ried quasi fangen kann. Zur Fortpflanzung kann man, ist noch bekannt, dass man, dass er zweimal brütet in dem Zeitraum von Mai bis Juni. Vor allem braucht er dafür halt die Gewässer mit sehr viel Schilf und Rohrkolben und Binsen, wo er sich dann niederlässt. Und da baut er ein großes, ein teilweise überdachtes Nest aus Halmen, Schilfblättern im Schilfbestand selber. Und dort baut er halt auch so knapp über dem Wasser. Also auch wieder so ein Wasservogel. Also er lebt halt am Wasser. Der Bestand ist hier schon deutlich größer. Wir haben hier in der europäischen Bestand wird auf 500.000 bis 800.000 Brutpaare geschätzt. Und die größte Population davon ist in Rumänien, nämlich mit 360.000 bis 480.000 Brutpaaren. Also ein rumänischer Vogel. In Russland gibt es dabei 50.000 bis 100.000 Brutpaare und der mitteleuropäische Bestand wird auf 31.000 bis 75.000 Brutpaare geschätzt.
Ach schau.
Ja, genau. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Details. In Deutschland haben wir so 3.300 bis 7.500 Brutpaare und weil das halt sicherlich auch so wenig ist, deswegen ist der jetzt sicherlich den meisten auch irgendwie gar nicht bekannt. Also ich habe den Namen.
Aber wir haben Brutpaare.
Ja.
So, das ist mehr, als wir bei den anderen zwei Vögeln jetzt schon hatten.
Ach so, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Das größte Problem ist natürlich wie immer bei solchen Vögeln, dass die Trockenlegung von Feuchtgebieten hier ja, zur Habitatzerstörung quasi führt und sie dann halt nichts mehr haben, wo sie halt nisten und sich nisten können und wo sie halt sich fortpflanzen können. Das ist so deren größtes Problem. Ja, das war der Rohrschwirr, Miriam.
Und dann kommt jetzt ein Vogel, bei dem ich tatsächlich nicht so ganz verstehe, warum der so weit ab hinten ist. Also vorneweg, das ist nur ein Durchzügler in Deutschland, der brütet hier nicht. Man kann ihn also wirklich nur an der Küste auf dem Durchzug sehen. Das ist der Platz 304 mit 6 Stimmen, der oder die Skua, auch bekannt als die große Raubmöwe.
Mhm.
So, 1 bis 1,5 Kilo. 120 bis 140 Zentimeter Flügelspannweite. 51 bis 56 Zentimeter Körperlänge. Der Pirat unter den Vögeln.
Hat er eine Augenklappe oder was?
Nein, der hat keine Augenklappe, aber der klaut ständig anderen Vögeln das Futter, weil man zu faul ist, selber zu jagen.
Okay.
Das ist ein graubraunes, mit rostroten Strichen versehrtes Möwentier mit schwarzem Käppchen. Sieht aus wie eine grantige Möwe in graubraun. Das ist meiner Meinung nach die beste Beschreibung. Wohnt in subarktischen und arktischen Gegenden und scheut sich übrigens auch nicht davor, Menschen anzugreifen, wenn sie dem Nest zu nahe kommen.
Mhm.
Also braucht ihr gar nicht glauben, dass man hier irgendwie gucken kann. Wohnt hauptsächlich auf dem offenen Meer. Brüten in abgelegenen Gebieten, einsamen Inseln, in Mooren oder Tundren. Auch ein Bodenbrüter. Ob das was damit zu tun hat, dass das alles Bodenbrüter sind? Nein, dein Rohrschwill war ja gar kein Bodenbrüter. Da ist die Theorie dahingegangen. Dieses, was ich so aggressives Piratenverhalten genannt habe, nennt man im Fachjargon übrigens Kleptoparasitismus.
Ohoho.
Weil sie anderen Vögeln die Beute abjagt. Ansonsten frisst die auch kleinere Seevögel Eier und Aas und überwintert auf dem Nord- und Südatlantik und da kommt sie dann eben ab und zu in Deutschland vorbei. Aber ist tatsächlich gerechtfertigt auf einem der hinteren Plätze, weil in Deutschland nicht wirklich vorkommend.
Ja, das wäre schon komisch dann, wenn das so ein Vogel dann...
Wobei sich mir dann tatsächlich die Frage stellt, warum es überhaupt auf der Liste gelandet ist.
Ja, man wollte vielleicht den Artenreichtum mal ein bisschen in die Breite tragen.
Also wie gesagt, ist an sich ein sehr faszinierendes Tier, schaut irgendwie aus wie so eine grantige Greifmöwe, würde ich fast sagen. Hat teilweise so eine Körperhaltung auf den Bildern wie so ein Adler oder so ein Bussard. Ist aber halt in Anführungszeichen nur eine Möwe. Und Skua ist übrigens auch ein Sammelbegriff für mehrere Arten. Also aufpassen ein bisschen, dass da keine Verwechslung stattfindet. Da gibt es nämlich dann auch noch so Schmarotzer-Raubmöwen und weiß der Kuckuck, wie sie alle heißen, die Raubmöwen. Die antarktische Raubmöwe frisst übrigens zum Beispiel kleine Pinguine.
Oh.
Nur damit wir uns das hier mal vorstellen können, wovon wir hier reden, wenn wir von Raubmöwen reden. Der hat schon seinen Grund, dass die so heißt. Aber weg von der Raubmöwe hin zu
Mittelsäger.
Mittelsäger, ja. Da bin ich jetzt gespannt, was du gefunden hast.
Ja, das ist...
Weil bei Sägern kenne ich mich aus.
Kennst dich aus. Mhm.
Naja, die Säger zählen zu jagdbarem Wild in Deutschland. Musste lernen als Jäger.
Genau, es ist eine stockentengroße Vogelart aus der Familie der Entenvögel. Und die Art gehört zu den sogenannten Meerenten. Es ist ein Küstenvogel und kommt im Binnenland nur als Irrgast vor. Er lebt vor allem an der Wattenküste. Wattenküste? Ist das nicht Wattenmeer?
Ja, aber das Wattenmeer hat doch auch eine Küste.
Ne, stimmt es vielleicht. Also an der, oder im Watt, heißt das dann nicht im Watt?
Oh.
Egal. Wir reden über Vögel und nicht deutsche Wörter.
Das ist ein anderer Podcast, glaube ich.
Ja, nee, da möchte ich auch nicht mitreden. Da habe ich überhaupt, da bin ich nicht qualifiziert für. Also, er kommt an der Wattenküste in der Nordsee vor. Das ist auch, dort leben im Januar bis zu 10.000 Individuen dieser Art und ist das wichtigste Winterquartier auch. Es steht in der roten Liste, wird es als ungefährdet geführt, auch wenn es bloß 10.000 Individuen dort sind, hat eine Körperlänge von 50 bis 60 Zentimeter und hat eine Flügelspannweite zwischen 70 und 85 Zentimeter und bringt so ein bisschen plus minus ein Kilo auf die Waage.
Mhm.
Das Männchen hat im Prachtkleid einen schwarz-grünen Kopf, Hals und Nacken, hat eine auffällige Federhaube. Das fand ich besonders schick.
Der Punk unter den Sägern. Entenvögeln.
Genau, also war sehr, wenn man sich die Bilder anguckt, sehr schick. Wirkt aber ein bisschen dieser Punk ein bisschen zottig. Also es ist nicht sehr gerade gestylt quasi.
Das ist aber, glaube ich, modern heutzutage, dieser chaotic bad look.
Okay. Ja.
Glaube ich, ohne Gewehr.
Ja.
Nehmt mich nicht als Fashion-Vorbild, Ratgeber, whatever.
Ja, ich kann da nicht mehr mit dienen, weil es wird oben ein bisschen dünner. So. Der Halsring ist breit und weiß. Die Brust an sich ist rostbraun und wird häufig auch als Brustband umschrieben. Das Weibchen ist dann an der Oberseite aschgrau, Hals und Kopf sind rotbraun. Auch das Weibchen hat eine Federhaube. Also hier ist Gleichberechtigung findet hier statt quasi.
Dürfen beide einen Bad Hair Day haben, sehr schön.
Genau. Auch und das Weibchen ist auch nicht ordentlicher. Also das ist, das sieht genauso zerzaust aus und zerschlissen quasi das Federhäubchen.
Da könnte ich jetzt einen Rant anfangen über dieses Thema, aber ich lasse es hier.
Okay. Ja. Verbreitung. Kommt in Nordeuropa, Nordamerika, Asien und den Britischen Inseln vor. Das Hauptüberwinterungsgebiet liegt halt in der Nord- und Ostsee.
Mhm.
Und in nur sehr kalten Wintern ziehen sie sich auch von der Nord- und Ostsee quasi zurück ans Mittelmeer und überwintern dort. Also das ist so ein bisschen temperaturabhängig.
Schlau.
Genau, quasi wie dem Dieter. Der Dieter sitzt nämlich jetzt über dem Winter oder über Weihnachten sitzt er jetzt nämlich auf den Malediven mit seiner Family.
Wer ist denn Dieter?
Dieter Bohlen, hast du nicht gehört?
Ach so.
Seine Fans sind empört, habe ich heute irgendwo gelesen.
Puh.
Weil er bei Instagram viele schöne Bilder von seinem Domizil dort auf den Malediven postet, während der gewöhnliche Mensch hier zu Hause sitzen muss und nicht reisen darf. Darf der Dieter schon.
Wieso? Der gewöhnliche Mensch darf doch reisen. Es gibt doch gar kein Reiseverbot.
Ja, der Dieter wird danach aber bestimmt auch keine 10 Tage in Quarantäne sitzen müssen oder irgend sowas. Keine Ahnung, wie er das dann...
Das bezweifle ich jetzt sehr stark.
Denkst du nicht, dass er da irgendeinen Promi-Bonus kriegt?
Nee, weil Quarantäne nichts mit Promi-Bonus zu tun hat.
Ja, stimmt. Nein, man wird es nicht erfahren. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen?
Überwintern am Mittelmeer.
Ach so, genau.
Liebe Zuhörer, die Malediven liegen nicht im Mittelmeer. Da ist nichts passiert. Das hat keine Kontinentalverschiebung gegeben. Lasst euch nicht verwirren.
Nee, genau. Ja, nee, das wollte ich auch damit nicht suggerieren irgendwie. Das ist doch 2-3 Kilometer Unterschied. Der Lebensraum ist an sich, lebt er halt an Küsten, an Küsten von Inseln oder in Seen und bewaldeten Flussufern. Sie ist, heißt es sie oder er, der Mittelsäger, oder? Sind ja beide eigentlich. Jetzt komme ich in Schluss.
Die Mittelsägerin.
Okay.
Das heißt, wenn du es jetzt gegendert sprechen willst, Mittelsägerin.
Sind tagaktiv und gesellig. Danke für den Satzanfang. Du bist Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie im Nordosten Deutschlands haben sie auch die Binnenseen begonnen zu besiedeln.
Sehr schön.
Irgendwie Knoten in der Zunge heute. Sie futtern gerne Fische, darf aber nicht größer als 10 cm sein. Sie leben sonst noch von Krebstieren und Würmern. Die Beute wird.
Warum darf der Fisch nicht größer als 10 cm sein? Werden die im Ganzen geschluckt oder was?
Na, die werden das bestimmt erst zersägen. Der Säger wird die zersägen.
Gott, war das schlecht.
Nicht?
Ich habe keine. Das war eine ernst gemeinte Frage.
Naja,
weiß nicht. Nicht die Vorlage zum schlechten Witz, aber nun gut.
Das war wirklich ein schlechter Witz,
ja. Aber, ja,
haben Enten nicht solche kleinen, scharfen...
Ja, schon, aber die gründen, also Enten an sich gründeln ja.
Gründeln, ja.
Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist ja, dass der Fisch deswegen nicht größer sein darf, weil sie ihn im Ganzen schlucken. Und wenn er dann zu groß wäre, dann würde es nicht gehen. Das wäre das Einzige, was Sinn macht. Ansonsten wäre es doch völlig egal, wie groß.
Das wird schon so stimmen, wie du das jetzt begründet hast. Interessant ist aber nämlich, wie sie jagen, weil das machen sie nämlich nicht allein. Also sie gründeln nicht in dem Sinne, sie jagen im Verbund nämlich, machen nämlich eine kleine Treibjagd.
Ach nein.
Und tauchen dabei. Quasi.
Ja gut, das Tauchen wusste ich, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass sie in Gruppen jagen. Sehr spannend.
Sie jagen in Gruppen und beim Tauchen fangen die dann quasi dann. Und dann, weiß ich nicht, wenn der vielleicht 20 cm ist, dann kriegt halt jeder 10 cm. Oh Gott, heute sehr schlechte Witze.
Naja, das wird Konsequenzen haben.
Okay, kommen wir zur Fortpflanzung. Sie führen eine Saisonehe. Das Weibchen wählt den Nistplatz aus in irgendwelchen Erdhöhlen. Das Gelege besteht aus 5 bis 12 bräunlichen Eiern. Sie brüten ca. 31 Tage und sind ab 2 Jahre geschlechtsreif. Der Bestand ist wieder so weltweit diesmal, aber allerdings 500.000 Tiere. Davon kommen in Europa zwischen 70.000 und 120.000 Brutpaare vor. Die meisten sind dabei wieder in Fennoskandinavien und im europäischen Teil von Russland. Es gibt sogar eine relativ exakte Angabe für Deutschland. Und hier wird der Bestand auf 340 bis 410 Brutpaare geschätzt. Wie auch immer man solche kleinen Zahlen, also die sind ja dann fast, den kann man ja dann fast Namen geben.
Ja.
Wenn zu wenig sind.
Warum nicht?
Naja, ich meine, die kann man ja dann fast abzählen.
Ja.
Man denkt allerdings, hier habe ich nämlich zum Thema Klima nämlich etwas. Hier hat man so ein bisschen mit Klimamodellen halt so herausgefunden, denkt, dass man es zu einer Verschiebung, nämlich Richtung Norden, weiter Richtung Norden der Brutareale kommen wird. Weil halt es hier immer ein bisschen wärmer wird und sie mögen es halt ein bisschen kälter. Und es geht dann halt weiter nach oben.
I see.
Genau, so, das war der Mittelsäger.
Das passt jetzt sehr gut, weil diese Verschiebung von Brut und Habitaten haben wir auch bei unserem nächsten Kandidaten. Platz 302 mit 7 Stimmen, der Teichwasserläufer. Der Teichwasserläufer, ich weiß immer nicht, wie ich diese Vögel beschreiben soll. Das ist halt auch so ein langbeiniger, gelbe Beine, langschnäbeliger, brauner Schnabel, Vogel, der unten weiß bis cremefarben ist und oben braun. Und in der Prachtkleid hat er schwarze Flecken. So. Und der ist 22 bis 24, also ein bisschen größer als der Pieper. Der schaut auch ein bisschen weniger erdmännchenhaft aus. Der steht bis zum Bauch im Wasser und pickt da rum und pflückt aber auch Insekten von der Wasseroberfläche. Er wohnt hauptsächlich in Osteuropa in der Nähe von Sümpfen und Binnengewässer. Allerdings gibt es seit 2012 eine Brut im Herzogtum Lauenburg in Deutschland. So, ist ein Langstreckenzieher und überwintert in Afrika. Gilt in Europa als nicht gefährdet. Ist im Flug am langen weißen Rückenkeil zu erkennen. Das war jetzt mal das, was man so weiß über diesen kleinen, knuffigen Vogel. Ich meine, der ist schon knuffig, weißt du, so ein langbeiniges Vieh, das da im Wasser rumstarkst und dünk, dünk, dünk. Ja, ist knuffig, weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Allerdings ist durch Lebensraumverlust und Verfolgung die bis ins 19. Jahrhundert vorkommenden vom Osten Mitteleuropas Brutvorkommen sind fast vollständig erschlossen. Man hat dann in Ungarn wieder irgendwie künstliche Flachwasserbereiche angelegt. Ich weiß allerdings nicht, warum die Ungarn das getan haben. Und da ist er dann wieder ein bisschen. Es ist sowieso egal. Letztlich, muss man ganz ehrlich sagen, denn es geht ihm wie dem Mittelsäger. Der Klimawandel wird ihn treffen. Und es gab ein Forschungsteam der britischen Umweltbehörde, die auf der Basis von Klimamodellen untersucht hat, wie sich die Verbreitung von europäischen Brutvögeln verändern wird. Und bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ist das Verbreitungsgebiet des Teichwasserläufers nicht nur geschrumpft, sondern auch weiter nach Nordosten verschoben. Und das heutige Verbreitungsgebiet und das prognostizierte Verbreitungsgebiet überlappen sich fast gar nicht. Mhm. Das heißt, wenn er es überlebt, den Klimawandel, wird er woanders wohnen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich gehe davon aus, dass es bei deinem nächsten Vogel, Platz 301, dem Zwergschwan mit 7 Stimmen, wahrscheinlich besser aussieht.
Ja, was gibt es zum Zwergschwan zu sagen? Es gibt ca. 2000 davon in Deutschland. Gehört natürlich, wie es der Name schon sagt, zur Gattung der Schwäne. Hat auch einen ähnlichen Lebensraum wie der Singschwan. Er ist bei uns in Mitteleuropa ein alljährlicher Wintergast und wird vor allem oder speziell in den Niederlanden sehr viel beobachtet. Außerhalb der Brutzeit ist er sehr, sehr gesellig. Wenn es aber in der Brutzeit, kann er aber schon mal sehr, warte mal, wie hieß der? Wenn er sich um sein Revier kümmert.
Garstig.
Da gab es da nicht auch so einen Begriff dafür? So einen Fachbegriff? Wenn er seine Reviere beschützt? Hatten wir schon mal.
Weiß ich jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Komm auf das Wort nicht. Ist egal. Zumindest hat er seine, also beschützt er seine Brutreviere und grenzt sich halt gegenüber anderen oder grenzt die halt ab gegenüber anderen von Vögeln. Er hat so eine Körperlänge bis 140 cm und hat so 3,4 bis 7,8 Kilo, bringt er auf die Waage und ist der kleinste europäische Schwan, den wir haben. Das Aussehen ist relativ einfach zu beschreiben. Es ähnelt nämlich dem des größeren Singschwanes und hat damit ein völlig weißes Gefieder, schwarze Beine, eine gelbe Schnabelbasis. Er ist aber kleiner, kurzhalsiger. Das Wort finde ich ganz toll. Man kann ja sagen, er hat einen kürzeren Hals. Nein, das heißt kurzhalsiger und besitzt eine mehr rundliche Kopfform. Man kann einzelne Individuen an dem Färbungsmuster des Schnabels erkennen. Also daran sind sie quasi individuell quasi. Die Stimme unterscheidet sich auch nicht sehr großartig vom normalen Schwan und ist nämlich trompetenhaft, klingt aber lauter und nasaler als von einem Singschwan.
Mhm.
Genau, die Verbreitung an sich ist halt in den Tundren Eurasiens von der Halbinsel Kola bis zur Mündung des Flusses Kolyma in Ostsibirien quasi. Das gesamte Brutgebiet liegt also im nördlichen Russland und befindet sich halt also nur im Winter quasi bei uns.
Was mir diese Folge auffällt, ist, der Russe hat schon auch viele Vögel.
Ja, genau. Es sind halt alles so ein paar kalte Arten. Nee, kälte liebende Arten.
Mhm. Ja,
die dann hierher zum Überwintern zu uns kommen quasi. Also er lebt dort auch in der arktischen Tundra, habe ich hier noch. Er mag sumpfiges Gelände und insbesondere in seichten, vegetationsreichenden Still- und Fließgewässern. Dann kann man nämlich auch sagen, zum Zug, dass er über das Weiße Meer und die Ostsee nach Süden fliegt und überwintert zum Beispiel an der deutschen und niederländischen Nordseeküste. In England und in Irland ist er dann halt dort zu finden. Was ganz interessant ist, ein größeres Überwindungsgebiet befindet sich im Emsland. Da sind durch den Autobahnbau irgendwelche Baggerseen entstanden Ach, guck. Genau. Also, und die werden jetzt auch zum, zum Überwintern genutzt. Im Emsland gibt es wohl, oder sie mögen es halt dort besonders, weil es dort durch den intensiven Kartoffel- und Maisanbau auch viel Nahrung für das Überwintern halt gibt.
Cool.
Er kann sich auch mit Singschwänen vergesellschaften. Das kommt auf dem Zug oder im Überwinterungsgebiet halt vor, dass sie dort halt auch mit Singschwänen quasi sich rumtummeln. Mhm. Gründeln tut er auch. Also wenn er da so auf seinem seichten Gewässer rumflattert, rumschwimmt, dann gründelt er. Er ist Tag und Nacht aktiv und ernährt sich dabei von Wasserpflanzen und Gräsern. Seine kleinen Küken füttert er aber auch mit den eiweißreichen Insekten. Das ist da eher so das, was da auf den Teller kommt quasi. Sie zur Fortpflanzung kann man sagen, dass sie sich im Alter von 3 bis 4 Jahren verpaaren für ein ganzes Leben. Also auch wie ein normaler, nee, nicht wie ein normaler, wie der Singschwan, also der bekannte Singschwan. Sie fangen allerdings erst, sie lassen sich dann ein bisschen Zeit, genießen die Zweisamkeit und beginnen dann erst mit 5 bis 6 Jahren an zu brüten. Klang so skeptisch?
Nö.
Okay. Das Nest wird auf einem erhöhten Gelände aus Pflanzenteilen errichtet und beide bauen das Häuschen quasi und richten es ein. Es werden 4 bis 6 Eier für einen Monat bebrütet. Genau. Also hier ist schon ein bisschen, also hier merkt man schon, hier gibt es so ein paar mehr Details oder auch schon, wo er halt sich in Deutschland besonders halt da aufhält, in Emsland, wo er da besonders beobachtet wird. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier, also bei uns hier sicherlich nicht, schon mal noch keinen gesehen. Ja, so viel dazu, Miriam. Zu diesem
Gut.
Schwänchen.
Das vom Schwänchen zum Wellenläufer. Und die große Frage ist ja, was stellt man sich denn unter einem Wellenläufer vor? Ich finde nämlich den Namen überhaupt nicht passend zu dem Tierchen, das jetzt da kommt. In Anbetracht der Tatsache, dass so ein Sumpfläufer und sowas alles eher in die Schnepfenrichtung gehen. Der Wellenläufer ist eine Sturmschwalbe. Mhm. Das ist also Teil der Ordnung der Röhrennasen. Also wir reden da eher von so einem Im Englischen ist der Name einfacher, das ist Leech Storm Petrel. Das ist so ein richtiger Wasservogel. Also das ist nix Läufer, ne? Der ist kein so ein Vieh, das am Strand rumläuft und irgendwie ins Wasser pickt. Der verbringt den Großteil seines Lebens auf dem offenen Wasser, der Wellenläufer. Was mich fertig gemacht hat, ich sage das jetzt gleich, ist die Gewichtsangabe. Ich habe erst gedacht, da wäre ein Fehler. Der Wellenläufer hat nämlich 45 bis 50 Zentimeter Flügelspannweite und 18 bis 21 Zentimeter Körperlänge und dann aber nur 40 bis 50 Gramm Gewicht.
Oh.
Ich habe mehrere Quellen gefunden, die diese Gewichtsangabe haben. Von daher, okay, wir leben jetzt mal damit. Der Vogel an sich ist dunkelgrau bis schwarz. Hat einen weißen Popo und einen gegabelten schwarzen Schwanz. Allerdings sage ich das gleich, man sieht das nicht immer im Flug. Warum der Wellenläufer heißt, liegt wohl daran, dass er im Flug gerne die Beine so nach unten hängen lässt und sehr nah über der Oberfläche fliegt. Er läuft aber nicht auf den Wellen, er lässt halt einfach nur die Beine baumeln. Ist ein Höhlenbrüter und kehrt auch nur in der Dunkelheit zu seiner Brut zurück, um diese eben vor Greifvögeln, Eulen oder Raubmöwen zu schützen. Wohnt im Nordatlantik, Fels- und Steilküsten. Also mir ist nicht ganz klar, ob der überhaupt vorkommt. Laut Wikipedia ist er an der Ostsee ein sehr, sehr seltene Ausnahme. Mhm. Ein Gast. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in Deutschland so ein häufiger Vogel ist. Ich hätte den auch eher nach Großbritannien und so weiter gelegt. Er hat vorteilhafterweise einen Bestand von 8 Millionen Individuen. Das heißt, er ist auch nicht vom Aussterben betroffen oder sowas. Und Er ernährt sich hauptsächlich von Großplankton, kleinen Fischen, Tintenfischen, Quallen und solchen Dingen. Sucht seine Nahrung vorwiegend tagsüber. Da weiß man auch ein bisschen mehr. Die nisten von April bis Juni. Juni? Hm, sehr gut.
You know.
Und die Männchen graben die Erdhöhlen mit Füßen und lockern mit dem Schnabel nur die Erde auf. Und dann graben die aber mit den Füßen. Finde ich sehr spannend. Und sie polstern die Nisthöhle mit Pflanzenmaterial. Und sie legen ein Ei. Ein einziges Ei. Brüten im Schnitt 41 Tage und während der Brutzeit reden die Vögel auch miteinander. Ansonsten sind das eher ruhige, stille Vögel. Genau. Das war's zum Wellenläufer. Und sollte diese Gewichtsangabe falsch sein, man möge mich bitte darauf hinweisen. Ich finde, das klingt zu wenig.
Also für die Größe war doch schon, wie war die?
Ja.
Wie war 40 bis 50 Zentimeter Flügelspannweite?
Und 80 bis 21 Zentimeter Körpergröße und dann aber nur 40 bis 50 Gramm. Das finde ich total heftig. Weil ich weiß jetzt nicht, ob eine Schwarzkopfmöwe unbedingt so viel größer ist. Das war jetzt wieder eine grandiose Überleitung.
Oh, doch.
Aber mehr wiegen tut sie auf jeden Fall.
Oh, das Gewicht habe ich gar nicht. Aber sie ist auf jeden Fall 39 Zentimeter groß und hat eine Flügel.
Oh, doch, so viel größer, okay.
Eine Flügelspannweite von 98 Zentimetern.
Okay.
Ja, vielleicht hast du dich aber auch nur in den Einheiten vermacht.
Ich habe es nachgelesen und es war überall Gramm. Mhm. Das ist mein Problem.
Na gut. Müssen wir das halt so stehen lassen. Ja,
ja,
die Schwarzkopfmöwe ist eine relativ kleine Möwenart mit ihren 39 Zentimetern, ist aber dennoch kräftig gebaut und besitzt einen großen, runden Kopf, der, wie der Name schon sagt, schwarz ist, im Prachtkleid. Der Unterschied zur Lachmöwe ist nämlich hier, dass sie, also man kann, um beide quasi zu unterscheiden, die Lachmöwe hat nämlich eine braune Kapuze, während halt die Schwarzkopfmöwe eine schwarze hat. Und diese Kapuze bei der Schwarzkopfmöwe bis in den Nacken runterreicht, was bei der Lachmöwe nicht so weit geht. Die geht nicht bis in den Nacken, nur so ein kleines Sturmhäubchen.
Mhm.
Und dann, ansonsten ist sie halt fast durchgängig weiß. Gibt halt noch so ein bisschen, ist sie noch mit bisschen, ja, weiß und grau halt. Sie frisst gerne Fisch, Weichtiere, Krebstiere und Insekten, die sie im Spülsaum am Strand quasi sucht. Spülsaum ist auch ein schöner Begriff für diese Schaumkronen, ne?
Mhm.
Sie kann aber auch, oder sie verschmäht auch kein Aas. Sie kann also auch Aas füttern. Brütet gerne mit anderen Seevögeln zusammen, wie Lachmöwen und den Seeschwalben. Und es kann auch sogar zu einer Verpaarung mit den Lach- und Sturmmöwen kommen.
Ach, guck.
Genau. Man ist sich da nicht so, ja, man guckt sich halt ein bisschen
unsympathisch.
Unsympathisch, genau, unsympathisch, das ist ein gutes Wort dafür. Im Mai bis Juni legen die Weibchen 2 bis 3 gelbbraune Eier in ein kegelförmiges Nest mit tiefer Mulde, was mit Erde, Gras, Algen und Zweigen quasi ausgepolstert wurde. Und beide Partner wechseln sich beim Brüten ab. Sie leben in der Regel an Küsten, fliegen aber auch manchmal ins Binnenland. In Südeuropa ist es sogar ein recht häufiger Brutvogel. In Mitteleuropa ist sie dagegen nur sehr vereinzelt quasi zu beobachten. Also ich habe jetzt hier so ein paar Regionen, wo sie halt so ein bisschen vorkommt. Das ist halt in Südengland, Süd- und Nordwestfrankreich, Norddeutschland, in den Niederlanden, ja, so. Und dann Halbinsel Krim und Ostseeküste, nee, nicht Ostseeküste, Ostküste des Schwarzen Meers, so, das ist was anderes. Das ist woanders. Genau, sie kommt auch außerhalb von Europa vor, nämlich in Nordafrika, Zentralasien, Vorderasien und auf der arabischen Halbinsel ist sie halt auch zu finden.
Mhm.
Sie ist ein Teilzieher, das heißt, dass einige Individuen in ihren Brutgebieten verbleiben und einige andere im Herbst quasi dann in den Mittelmeerraum ziehen. Wir haben hier 500.000 bis 1 Million Vögel, wird der Bestand geschätzt und wird als nicht gefährdet eingestuft. Genau, das waren so die Infos zur Schwarzkopfmöwe.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Vogel des Tages, Platz 298 mit 7 Stimmen, die Schneeammer. Die Schneeammer ist ungefähr so groß wie ein Haussperling. Ein kleiner, weißer, fluffiger Vogel mit schwarzer Oberseite und weißem Nackenring und grauem Kopf. Nicht zu verwechseln mit der Spornammer. Die Spornammer hat mehr Farbe. Ist ein über der Baumgrenze arktisch brütender Vogel. Und überwintert an der deutschen Nord- und Ostsee. Und teilweise auch an der Nordküste von Frankreich. Ist nicht gefährdet. Mag gerne Sämereien und Insekten und Spinnen. Hat einen... Ich weiß gar nicht, wie man das... Also ich habe das Wort geklaut, ich habe es nicht gesehen. Schneeammern haben einen kapriziösen Flugstil, was auch immer es bedeuten mag. Ist kein scheuer Vogel, aber immer in Action. Und ist ein Nischenbrüter oder Felsspaltenbrüter. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen möchte. An sich ist es ein richtiger Tundravogel. Steinige Küsten, offene Landschaft, wenig Vegetation und ein Gruppenvogel. Also immer selten alleine, immer gern in Grüppchen und ja, versucht irgendwelche Reviere mit Gesang abzugrenzen. Sobald es dann wieder schneit, was halt in der Arktis vorkommen kann, ist mal wieder in kleinen Trupps unterwegs und dann ein bisschen später kommen die Damen und dann wird das Nest warm und kuschelig gemacht und es kann allerdings sogar bis zu 2 Bruten geben, was spannend ist, weil der arktische Sommer jetzt ja auch nicht Ewigkeiten dauert. Sind dann mehr Eier, 4 bis 6 in der Regel? Gelblich bis hellbläulich mit Flecken. Und für mich überraschend, die werden nur 14 Tage bebrütet.
Oh, 14 Tage nur.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so einen Vogel hatten, der nur 14 Tage brütet.
Also
gut, ich jetzt was auch erklärt, wie du im arktischen Sommer 2 Bruten hinkriegst, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, so üblich sind das so zwischen 20 und 30 Tage irgendwie, wa?
Ja, eben. Aber es hatte mich auf jeden Fall sehr überrascht. Ja, ansonsten gibt es jetzt über Schneeammern jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich mag sie halt gerne. Finde ich sie knuffig. Das ist wie so eine Bachstelze. Bachstelzen gefallen mir auch gut. Auch wenn sie wahrscheinlich keinen großen Mehrwert haben. Aber es sind hübsche, knuffige Vögel. Und ja, auch im hohen Alter darf man Vögel nach knuffig sortieren.
Im hohen Alter, was willst denn du jetzt damit sagen?
Ich bin älter als du. So schaut's aus.
Aber du hast kein hohes Alter.
Ja, wie soll ich denn sonst sagen? Soll ich jetzt middle-aged sagen? Das klingt ja auch irgendwie nach...
Ich habe gelernt, wir gehören noch zu den Millennials.
Ja, das macht es nicht irgendwie besser. Nun gut, liebe Hörer, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, was das Alter angeht, wünschen wir euch ein gutes 2021. Macht bei der Vogelzählung mit, beobachtet Vögel, lernt was über Ornithologie und schützt den Lebensraum. Und wir hören uns wieder. Oder, Christoph?
Ich denke doch.
Sehr schön.
Ich denke doch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.